Das heißt, also wenn ich die Wahl habe und die Wahl immer einfacher auf etwas Gesundheitsförderliches, etwas Leckeres und etwas, was mich wirklich satt macht, was ich zu einem guten Preis auch bekommen kann, das wäre die Transformation für mich.
Zu Tisch bitte. Der Podcast über Ernährung und eure Orientierung zwischen Mythen und Wissenschaft.
Moin und hallo aus Niedersachsen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim gemeinsamen Podcast der DGE Sektion Niedersachsen und der Vernetzungsstelle Seniorenernährung Niedersachsen. Ich bin Dörte Hennemann.
Und ich Nicole Eckelmann. Im Moment wird ja viel geredet über die Ernährungswende, die dringend notwendig ist, damit wir alle langfristig gesundheitsfördernd und nachhaltig leben können. Mhm. Es gibt also großen Handlungsbedarf, das ist uns eigentlich allen klar. Es hakt aber meistens daran, dass wir eigentlich auf die große Lösung warten, also die goldene Lösung. Und das können wir nicht, sondern wir müssen in unserem eigenen Umfeld anfangen. Und Dörte, genau das macht ihr ja in dem Projekt Göttingens Ernährung im Wandel, wo du und eine weitere Kollegin von uns, die Laura Gottschalk, für die Sektion als Verbundpartner aktiv ist. Ihr engagiert euch also für die Ernährungswende in einem klar begrenzten Gebiet, nämlich Göttingen. Ja. Ich weiß, dass ihr da unter anderem bei der Gemeinschaftsverpflegung ansetzt. Warum ist das so?
Weil wir in Deutschland einen riesengroßen Hebel mit der Gemeinschaftsverpflegung haben. Da sprechen die Zahlen schon alleine für sich, denn 14,7 bis 18,3 Millionen Menschen nutzen tagtäglich die Gemeinschaftsverpflegung in Deutschland. Und das ist ja echt enorm. Und mit diesem enormen Hebel können wir unglaublich wirksam sein und reichen damit sehr, sehr viele Menschen unabhängig vom Geschlecht, vom sozialen Status und von alt bis jung.
Mhm. Wer ist denn eigentlich an dem Projekt alles beteiligt?
Ja, wir sind drei Verbundpartner. Dazu gehört die Stadt Göttingen, die Hochschule Osnabrück und wir als DGE-Sektion Niedersachsen. Ja, und dazu können wir heute zwei Gäste begrüßen von der Hochschule Osnabrück aus der Arbeitsgruppe Transformative Ernährungs- und Konsumsysteme. Und wir dürfen ganz, ganz herzlich begrüßen die Professorin Melanie Speck und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Katharina Eck. Hallo.
Hallo.
Erstmal herzlich willkommen noch von der Hochschule Osnabrück. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Ja, danke.
So, und ich fange direkt mal an. Melanie, Katharina, ihr arbeitet ja in der Arbeitsgruppe, die ich ja kurz genannt hatte. Nehmt uns mal mit in euren Arbeitsalltag. Wie kann man sich so einen Arbeitsalltag vorstellen und womit habt ihr euch so letzte Woche zum Beispiel beschäftigt?
Das ist eine sehr gute Frage, Dörte, denn bei mir ist es ja hauptsächlich so, dass die Arbeit mit Studierenden, also Seminararbeit, Vorlesungen etc. einen großen Anteil meiner Wochenarbeitszeit ausmacht und ich dann drumherum natürlich mich um unterschiedliche Forschungsprojekte kümmere, die dann ja die Arbeitsgruppe auch gestaltet. Und wenn ich jetzt mal unterscheiden sollte, dann arbeite ich wahrscheinlich am Tag so 20-50% wirklich vorm Bildschirm und den Rest stehe ich wirklich in der Vorlesung und versuche mit Studierenden Themen rund um Ernährungssysteme zu gestalten und ihnen das besser beizubringen.
Okay. Und du, Katharina?
Bei mir sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ich habe viel Arbeit am PC, das heißt Forschung, Auswertung, Datenerhebung, Paper lesen gehört dazu, aber genauso arbeiten wir auch viel in Reallaboren. Das heißt, da wird der Rechner verlassen, der Schreibtisch verlassen. Und dann arbeiten wir mit Praxisakteurinnen und Akteuren zusammen, mit Personen, die in der Wertschöpfungskette im Ernährungssystem arbeiten. Aber ein Schwerpunkt natürlich mit Küchen der Außerhausverpflegung.
Okay, das hört sich für mich recht spannend an, dass man da immer noch sowohl Theorie als auch Praxis hat. Das finde ich richtig, richtig gut. Gab es denn bei euch einen Moment, also so ein persönliches Thema zum Thema nachhaltige Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung, das euch unglaublich begeistert hat?
Ich würde tatsächlich sagen, es gab nicht einen Moment, aber es gab so einen Prozess. Mhm. Und der Prozess, der ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass mir irgendwann zwischen Masterstudium, Promotion und meiner Arbeit am Wuppertal-Institut, wo ich ja vorher gearbeitet habe, klar geworden ist, dass wenn ich mit KüchenleiterInnen spreche, dass ich dann über ein Gespräch, über eine Weiterbildung, über irgendwie das Feuer, was ich da entfachen kann, am Tag bis zu 2000, 3000 Essen verändern kann. Während hingegen ich einfach, wenn ich mit Privathaushalten spreche, einen viel geringeren Hebel habe, weil ich die natürlich auch gut überzeugen, also hoffe, sie zu überzeugen, aber wir natürlich in der letzten Konsequenz da die Herausforderung haben, dass Privathaushalte natürlich das tun und lassen, was sie wollen und sollen, also ist ja auch schön so, aber dass da einfach diese Effizienz in der professionellen Lebensmittelverarbeitung eine viel größere ist.
Ja, diese Sichtbarkeit und Wirksamkeit, ne, dass man das in einem großen Rahmen dann sieht. Oh. Katharina, und bei dir?
Bei mir gab es jetzt auch nicht einen großen Moment, der quasi meine Sichtweise verändert hat, sondern auch eher ein bisschen schleichend natürlich durch das Studium mit der dauerhaften Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung. Da lag bei mir auch der Schwerpunkt eher auf Ernährung und Gesundheit. Hat sich dann aber dazu entwickelt, dass ich im Master mich dann auf nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft fokussiert habe.
Ja, also macht total Sinn, dass ihr halt sagt, Mensch, wir packen bei den Ernährungssystemen an, bei der Gemeinschaftsverpflegung unter anderem. Und eure Arbeitsgruppe oder Arbeitskreis hat ja auch die Transformation sozusagen ganz vorne weggestellt. Das ist so ein Begriff, der recht häufig fällt. Aber wenn ihr das jetzt mal euren Partner oder Freundeskreisen beschreiben solltet, mit einem Satz oder einem Bild, wie würdet ihr eine Transformation der Ernährungssysteme beschreiben?
Erstmal ist ja die Frage, was ist eine Transformation? Eine Transformation bedeutet ja erstmal Veränderung. Und wenn ich jetzt in einem Bild oder in einem Satz argumentieren sollte, dann wäre das, dass ich automatisch eine gesündere und für mich auch trotzdem leckere Auswahl an Speisen in meinem Haushalt oder dann eben auch außerhalb, weil wir beschäftigen uns ja vorrangig mit dem Außerhalb, finde, die dann mich satt macht, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis macht und die als erstes aber schmeckt. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der wir gerade stehen, weil die ganzen weiteren Argumente rund um Nachhaltigkeit oder was auch immer, die zählen ja in der Essenssituation auch nicht immer absolut. Das heißt, also wenn ich die Wahl habe und die Wahl immer einfacher auf etwas Gesundheitsförderliches, etwas Leckeres und etwas, was mich wirklich satt macht, was ich zu einem guten Preis auch bekommen kann, das wäre die Transformation für mich.
Also und damit das möglich ist, damit am Point of Sale diese nachhaltige Entscheidung getroffen werden kann, bedarf es natürlich dann grundlegenden strukturellen Veränderungen in allen Vorketten des Wertschöpfungssystems.
Und wenn wir das jetzt mal konkretisieren, wie würde das denn heißen, wenn ihr jetzt in die Mensa geht, was sollte ganz konkret auf eurem Teller sein, beziehungsweise wie schafft ihr das, dass das, was ihr wollt, auf dem Teller landet?
Also es gibt ja unterschiedliche Studien, dass man sieht, dass die Umgebung und die Entscheidung, welches Essen ich esse, einfach ganz klar an dem Angebot liegt und nicht das Angebot an der Entscheidung. Also ich entscheide mich in dem Moment, was ich vorfinde, denn ich habe meistens weitere Restriktionen, wie zum Beispiel, dass ich infrastrukturell, geografisch jetzt gar nicht woanders essen gehen könnte. Also eine Betriebskantine ist ja so ein klassisches Beispiel. Oder auch in der Kita, ne? Also Kita-Kinder verlassen ja dann auch nicht die Kita, sondern die bleiben ja auch dort. Und wie finde ich jetzt das nachhaltigere oder den nachhaltigen Teller? Da gibt es ja unterschiedliche Studien, die da auch zeigen, dass schon das Einfachste, was wirkt, ist die beliebteste Ausgabeposition. Das wissen Küchenleiterinnen und Küchenleiter eigentlich immer sehr gut, welche Position das ist. Und dann ist es zum Beispiel in der Klinikverpflegung so, dass ich die vegetarische Variante als Default, also als Standardoption einfach anbiete und viele sich dementsprechend orientieren. Also es hat gar nicht so viel erstmal mit dem Teller an sich, also mit dem Lebensmittel selbst zu tun im ersten Moment. Im zweiten Moment dann aber natürlich, denn es muss auf jeden Fall etwas Attraktives sein. Es muss eine Portionsgröße haben, die mich anspricht. Und es muss natürlich auch darüber hinaus in meiner Geschmackspräferenz liegen. Also das muss man natürlich auch so sagen, weil ich entscheide mich ja natürlich nicht vollkommen gegen das, was ich mag. Ein schönes Beispiel dafür ist, glaube ich, auch häufig in Mensen, dass man so Gnocchi-Gerichte oder so hat. Also das ist immer mein Beispiel, was ich mit den Studierenden auch immer bespreche, dass eigentlich alle Gnocchis mögen und vielleicht auch viele sich dafür entscheiden, weil sie vorher sich schon entschieden haben, vegetarisch zu essen an dem Tag oder so. und dann aber die Portionsgröße einfach so klein ist, dass man denkt, nee, das kann ich doch nicht nehmen, weil ich davon gar nicht satt wäre. Und das ist einfach eine große Herausforderung, dass da so diese Kombination aus, wie wird es positioniert, was ist, wie attraktiv ist es und dann aber auch noch wirklich die Portionsgröße stimmt für mich, dass ich mich dann dafür entscheide.
Also im Prinzip muss ich sozusagen rein stolpern in die richtige Wahl. Und ich habe natürlich auch soziale Aspekte noch dazu, die ja gerade in der Gemeinschaftsverpflegung auch noch unfassbar wichtig sind. Das ist ja manchmal ein ganz schöner Spannungsbogen.
Also wenn wir auf die Projekte der letzten 15 Jahre so ungefähr schauen, dann zeigt sich, glaube ich, das größte Spagat immer in dieser Frage, wie schnell stellen wir auch einen Speiseplan um. Und das größte Spagat ist, glaube ich, immer in der Currywurst-Pommes, weil eins der Rennergerichte, weil viele Betriebskantinen zum Beispiel sagen, Mensch, wir müssen das einmal in der Woche anbieten. So, die Leute wollen das. Und dann ist immer die Frage, ja, nachhaltige Ernährung und auch das Planetary Health würde natürlich sagen, okay, ihr bietet es gar nicht mehr an. So, und irgendwo dazwischen liegt ja dann jetzt die Wahrheit. Und dass man dann versucht, gemeinsam zu überlegen, Mensch, kann nicht die Currywurst vielleicht in der Speiseplanrotation einfach jede zweite Woche auf dem Speiseplan auftauchen, ne? Einfach, damit sie nicht gestrichen wird, aber immer noch da ist und alle sich drauf freuen können. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch, und das probieren wir jetzt ja auch in unterschiedlichen Stellen, eben auf Rezepturebene arbeiten. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu. Das ist auch aus unserer Sicht, für alle Küchen und für alle, mit denen man spricht, so der größte und der kleinste gemeinsame Nenner. Also wir haben über die Rezepturen, über die Speiseplanung, das ist das, was ja in jeder Küche laufen muss. Da müssen wir auf die Rezepturebene gehen, weil das auch das ist, was am ehesten verstanden wird. Ne? Weil wenn man nur auf Lebensmittelgruppen oder auf eben einer abstrakten Zahlenebene argumentiert, dann klappt das nicht, sondern man muss wirklich über die Rezepturen reden und dann über die Gerichte, die anruhen.
Also da hört sich schon raus, das ist im Prinzip ein Potpourri von mehreren Bereichen, die man in den Blick nehmen muss, um so eine Transformation quasi voranzubringen. So höre ich das raus und so erlebe ich das teilweise in unserem Arbeitsalltag genauso. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen den Blick jetzt von euren vielen zahlreichen Projekten dahingehend bringen zu dem Modellregionenwettbewerb, sprich Göttings Ernährung im Wandel, in dem ihr ja verdammt aktiv seid, auch noch mit anderen Playern. Könnt ihr uns mal klären, was eigentlich dieser Begriff Modellregion Göttingen bedeutet, was da so konkret passiert, was der Zuhörer sich da so vorzustellen hat?
Ja, gerne. Im Rahmen des Modellregionenprojektes Besser Essen in der Region, so heißt es ja offiziell, wurden vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, so wie es ja aktuell heißt, Gelder zur Verfügung gestellt, auf die man sich bewerben konnte aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Und dann hat man gemeinsam mit, also die Stadt Göttingen ist sozusagen der Hauptantragsteller und wir sind ja mit dabei, genauso wie ihr ja auch als DGE-Sektion Niedersachsen. Und man konnte sozusagen darstellen, was man in der Region verändern will. Und wir haben einen sehr breiten Ansatz gewählt in dem Projektantrag und haben gesagt, wir wollen uns im Vorrangigen natürlich um die Gemeinschaftsverpflegung kümmern und dort eben, also es gab auch konkrete Kennzahlen, dass man sagt, die DGE-Empfehlungen sollen berücksichtigt werden, Bio-Anteil soll erhöht werden, regionale Beschaffung soll in irgendeiner Form verbessert werden. Und genau das haben wir dort auch angesprochen, denn wir haben auch gesagt, wir wollen mit den Akteuren in der Wertschöpfungskette, also mit den Erzeugergemeinschaften rund um Göttingen mehr arbeiten. Und dann aber zusätzlich noch mit der Individualgastronomie zu arbeiten. Und das zeichnet tatsächlich unser Projekt auch aus, zu sagen, wir wollen auch in Göttingen die Individualgastronomie, also um es nochmal klar zu machen, ne, alle einzelnen Restaurants, Imbissbuden theoretisch, also alle, die sozusagen nicht so in Kita, Schule unterwegs sind, auch mit ansprechen. Und das eben in den nächsten 3 Jahren umzusetzen. Also jetzt sind wir ja schon auf der Hälfte der Projektlaufzeit ungefähr. Und dort eben mehr die Situation noch weiter zu verbessern. Da dann zu sagen, wir wollen gemeinsam eben die Versorgung der Bevölkerung mit auch lokalen Lebensmitteln, ich sage jetzt bewusst nicht regional, sondern lokalen Lebensmitteln und Erzeugergemeinschaften stärken, aber gleichzeitig natürlich auch die Gesamtsituation in den Gemeinschaftsverpflegungsbetrieben verbessern in Richtung Gesundheitsförderlichkeit. Ja.
Melanie, du kennst mich ja, ich grätsche mal ganz gerne dazwischen. Du hast eben gerade einen Punkt genannt, den fand ich ganz interessant und glaube ich auch für die Zuhörer nochmal wichtig zu wissen, dass in Göttingen was Besonderes, das hattest du eben gerade genannt. Und könntest du das nochmal sagen, warum haben wir uns eigentlich, oder ist es dazu gekommen, dass Göttingen gerade gewählt worden ist, dass wir in einem Verbundprojekt arbeiten?
Ja, ich glaube, die Gesamtsituation in Göttingen ist schon besonders in Deutschland, weil es eben jemanden gibt, also die Anja Köchermann, die, also jetzt nicht als Person selber, also das auch, aber weil es eine Stelle in Göttingen gibt, die sich eben um die Gemeinschaftsverpflegung kümmert. Und das zeichnet tatsächlich Göttingen schon sehr stark aus, dass man wirklich sagt, es gibt seit langem, ne, weil das ist ja nicht eine Stelle, die jetzt vor 2 Jahren ins Leben gerufen worden ist, sondern in den 2000er Jahren, eine Person, die sich wirklich übergeordnet um die Versorgung der städtischen Gemeinschaftsverpflegungsbetriebe kümmert. Und das ist schon eine sehr besondere Situation, die es in vielen anderen Städten einfach so nicht gibt.
Ja, und vor allem, wenn ich das so ergänzen darf, Schule und Kitas sehr im Blick hat, ne, als Stadt Göttingen. Ja.
Um vielleicht jetzt nochmal ganz konkret in euer Projekt einzusteigen, die Ökobilanz, die schaut ihr euch ja ganz besonders an. Also ihr versucht, die Nachhaltigkeit messbar zu machen. Was bedeutet die Ökobilanzierung für die Küche ganz praktisch und was wird da genau gemessen und wie kommt ihr an die Daten? Also nehmt uns da mal mit.
Genau, also die Ökobilanzierung ist ja die Quantifizierung von Nachhaltigkeitsaspekten und da haben wir nämlich jetzt in den Göttinger Küchenbetrieben vor allem auch eine Ökobilanz durchgeführt vom Speisenangebot. Das heißt, wir haben die Umweltauswirkungen von dem Speisenangebot quantifiziert und uns jetzt im Projekt hauptsächlich den Indikator Treibhausgasemissionen angeguckt, also geschaut, also welche Menge an Treibhausgasen verursacht ein Rezept, eine Rezeptur, eine Speise pro Person. Und die Daten kommen natürlich vorrangig aus den Küchen. Das heißt, es wurden Interviews geführt, Küchenbegehungen durchgeführt und Rezepturen gescreent, geschaut, welche Produkte werden eingesetzt, in welchen Mengen, welche Küchengeräte werden genutzt, wie lange laufen denn die Küchengeräte, also wie hoch ist der Stromverbrauch. Und dann werden die Umweltdaten aus Datenbanken genutzt. Das heißt, dann habe ich mein Speisenangebot, alle Zutaten, alle Rezepturen, die eingesetzt werden und die werden dann gematcht mit Daten aus einer Datenbank. Da werden dann so die Umweltauswirkungen berechnet und daraus kann dann eben abgeleitet werden, welche Rezepturen sind denn jetzt besonders klimaintensiv oder welche sind nicht so klimaintensiv, wo gibt es vielleicht Anpassungsbedarf oder das, was Melanie auch gerade gesagt hat, welche Speisen lassen wir im Speisenplan, bieten sie aber jetzt nur noch 2 wöchentlich an. Welche Speisen könnte man vielleicht dahingehend anpassen, dass die Klimawirkung gesenkt werden kann? Und da hat sich jetzt aber auch gezeigt, dass die Speisen mit einem besonders hohen Treibhausgasfußabdruck auch in der Nährwertberechnung gar nicht mal so gut abschneiden.
Ohne jetzt einen Blick auf die Lebensmittelverschwendung da schon gesetzt zu haben, war diesen Prozess, den wir bis jetzt besprochen hatten, hat mir Zahlen dargelegt, was auch der Faktor an der Ausgabe dann nochmal beeinträchtigt, den CO2-Fußabdruck eines Lebensmittels oder einer Menükomponente oder das Gesamt, was auf den Teller kommt. Also sprich, was die Rezepturen erstmal sind. Das ist ja das eine, was ihr berechnet habt. Und dann danach aber auch, wo dieser Faktor, was wird denn dann tatsächlich auf den Teller gegeben und dass da nochmal eine Diskrepanz ist, wo man auch überlegen könnte oder müsste, so ist die Botschaft bei mir hängen geblieben, wie gut man da optimieren kann. Also das fand ich total beeindruckend, diesen Wert oder diese Werte, die ihr aufgezeigt habt, dass da auch ein großes Spannungsfeld ist zwischen dem, was eigentlich in der Rezeptur steht, für eine Lasagne oder für, weiß ich, 3-Komponenten-Menü, was dann aber nachher auf dem Teller tatsächlich landet, dass das nicht unbedingt immer gleich ist. Noch nicht mal von Lebensmittelabfällen gesprochen. Also da merkt ihr, ich könnte jetzt noch, nee, Stunden nicht, aber noch ein bisschen dazu erzählen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Aber ich bin eben gerade nochmal drüber gestolpert, dass, Katharina, du hattest das gesagt, ne, dass im Prinzip das, was die Empfehlungen sagen, was vielleicht die empfehlenswerte Auswahl wäre, nicht mit euren Ergebnissen, was die Ökobilanz betrifft, übereinstimmt. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
Ja, also wir haben ja zum einen die Empfehlungen auf Lebensmittelgruppenbasis und dann gibt es aus ökobilanzieller Sicht noch Empfehlungen, was denn überhaupt so ein Budget ist für die Ernährung an Treibhausgasemissionen pro Tag und pro Person. Und das gibt es eben auch für die Außerhausverpflegung aus einer Veröffentlichung von Melanie unter anderem aus einem Vorgängerprojekt, das da eben runtergerechnet wurde auf eine Mittagsmahlzeit in der Außerhausgastronomie, dass da eine Mittagsmahlzeit einen Grenzwert von 600 Gramm CO2-Äquivalenten nicht überschreiten sollte. Und dieser Wert gilt auch für Erwachsene und auch nur für die Mittagsmahlzeit als solche.
Wissenshappen.
Was verbirgt sich hinter dem Begriff CO2-Äquivalente? Treibhausgase wie Kohlendioxid, Methan und Lachgas tragen dazu bei, dass sich die Erdatmosphäre aufheizt. Das wissen wir. Um ihre Wirkung aber vergleichbar zu machen, nutzt man die gemeinsame Einheit CO2-Äquivalent. Diese gibt an, wie stark ein bestimmtes Treibhausgas im Vergleich zu Kohlendioxid zum Klimawandel beiträgt. Und sie lässt sich für jedes Gericht berechnen. Etwa um Spaghetti Bolognese aus Linsen mit der Spaghetti Bolognese aus Rindfleisch zu vergleichen. Je höher der Wert an CO2-Äquivalent pro Portion ist, desto größer ist der Beitrag dieser Mahlzeit zum Treibhauseffekt. Tierische Lebensmittel verursachen dabei mehr Treibhausgase als pflanzliche, weil ihre Erzeugung deutlich ressourcenintensiver ist. Tierhaltung braucht viel Futter, Wasser und Fläche und auf jeder dieser Stufen entstehen zusätzliche Emissionen. Zum einen werden große Mengen Futtermittel angebaut, Traktoreneinsatz und lange Transportwege, was zusätzlich Kohlenstoffdioxid freisetzt. Zum anderen stoßen Wiederkäuer wie Rinder beim Verdauen Methan aus, ein Treibhausgas, das deutlich stärker wirkt als CO2. Dazu kommen weitere Emissionen aus Gülle, Rodungen von Flächen für Futter- und Weideanbau, wozu zusätzlich gebundener Kohlenstoff wieder freigesetzt wird. Wenn man also ein Gericht mit tierischen Bestandteilen durch eine pflanzliche Variante ersetzt, etwa wie unserem Beispiel Linsen statt Rindfleisch, spart man gleich an mehreren dieser Emissionsquellen gleichzeitig und kann so messbar zum Klimaschutz beitragen.
Und das, was wir jetzt in Göttingen festgestellt haben, ist, dass wir sehr, sehr viele Rezepturen haben, die auch unter diesem Wert liegen, auch teilweise unter 400 Gramm pro Portion, dass wir aber trotzdem auch noch sehr viele Rezepturen haben, die weit über diesen Zielwert von 600 Gramm pro Portion liegen. Und wir haben ja natürlich auch noch eine andere Zielgruppe von Kindern in Schule und Kita. Das heißt, dieser Grenzwert von 600 Gramm für Erwachsene ist da ein grober Anhaltspunkt. Was wir aber auch haben, sind Rezepturen, die zwischen 600 und 1000 Gramm CO2-Äquivalenten liegen, wo wir besonders großes Potenzial zur einfachen Veränderung haben. Das heißt, wir können durch Rezepturanpassungen Veränderungen durchführen, um eben diese Zielwerte erreichen zu können.
Welche sind das?
Also Beispiel, weil du gerade gefragt hast, sind jetzt also klassische vegetarische Menüs wie jetzt einen Eintopf oder eine Linsensuppe oder was auch immer, die liegen natürlich bei 400 bis 600 Gramm so als Einordnung. Und dann haben wir so ein Nudelpasta-Gericht mit einer vegetarischen Soße. Wenn das eine Käsesoße ist, dann geht das über 600 Gramm, weil wir da ja natürlich relativ viel Milchprodukte drin haben. Dann haben wir klassische Menüs, wo dann auch ein geringer Fleischanteil in Form von Geflügelfleisch oder so drin ist, dann sind wir so bei 800 bis 1000, 1200 Gramm, je nachdem, wie viel Anteil Fleisch dann hier auch zu finden ist. Und so ein Menü, was so absolut, sage ich jetzt mal, über die Stränge geht, ist halt so ein klassisches so ein Rindergulasch oder so. Ne? Da sind wir dann eher so bei 2500 Gramm CO2-Äquivalente pro Person, pro Mahlzeit dann. Ne? Also das ist so als Orientierung so ganz grob.
Ja, super, danke. Das ist ein riesen Bandbreite. Aber gab es denn da auch ein Gericht, was euch da überrascht hat, was dann doch anders, als ihr gedacht habt, vielleicht ausgefallen ist? Positiv wie negativ? Oder ist eigentlich das, was ihr erwartet hattet?
genau, da wir das jetzt schon so lange machen, hat uns da jetzt nichts
nichts gar nicht überrascht.
Weil es einfach, also die einfache Formel daran ist, je mehr tierische Bestandteile einfach in einer Rezeptur zu finden sind, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt ein Rindfleisch, ein Schweinefleisch oder ein Geflügelfleisch ist und die Milch- und Milchprodukte, je höher ist dann einfach der CO2-Fußabdruck. Und Katharina hatte ja eben schon gesagt, wir haben dann viele Rezepturen, wo man sehr einfach was ändern kann. Da würde ich, glaube ich, gerne nochmal ganz kurz drauf eingehen, denn wir haben da so unterschiedliche Möglichkeiten, die auch wissenschaftlich beschrieben sind. Und da wäre dann ein klassisches Beispiel eben die Reduktion, dass man einfach sagt, wir haben zum Beispiel eine Bolognese, das ist immer so das Beispiel, wo man es am besten erklären kann. Und diese Bolognese hat einen Bischhackfleisch, also irgendwie Schwein und Rind und dann eben irgendwie ein paar Möhren oder so, ein paar Zwiebeln, Tomaten. Und man würde dann erstmal sagen, im ersten Schritt, Mensch, ihr wollt ja die Bolognese weiter anbieten, weil das mögen alle so gerne, dann reduziert doch einfach den Fleischanteil um 30-50% und zieht die Gemüseeinlage hoch, so dass es immer noch prozentual passt. Und genauso würzen, genauso anbieten wie dann vorher. Und das haben tatsächlich in den Überprüfungen, die wir auch gemacht haben und die auch viele andere, jetzt mittlerweile sind da ja sehr viele wissenschaftliche Studien auch zu veröffentlicht worden, dass das überhaupt keinen Unterschied macht. Also sensorisch zum einen überhaupt nicht, weil man es ja trotzdem einen Fleischanteil hat. Es schmeckt immer noch alles so genauso. Aber es ist dann häufig die Umweltwirkung wirklich um den Prozentanteil reduziert, wenn nicht sogar manchmal höher, weil ein Rindfleisch ja einen relativ hohen CO2-Fußabdruck dann hat und ein Schweinefleisch da auch nicht so besonders empfehlenswert ist. Und dann, was man natürlich als zweites machen kann, ist dann wirklich eine Substitution, dass man dann sagt, man bietet eine Linsenbolognese oder eine Sojabolognese sozusagen an, ne, mit Sojageschnetzelten. Und da haben wir zum Beispiel ein konkretes Projekt, was letztes Jahr jetzt mit einem diakonischen Träger hier in Norddeutschland gelaufen ist, wo man sehr schön vergleichen kann. Da haben die auch nochmal eine Kostenrechnung gemacht und dass einfach die Linsenbolognese total gut ankam, ja, und im Endeffekt sogar nur ein Viertel von dem im Wareneinsatz dann entsprechend gekostet hat. Und das ist natürlich dann zusätzlich nochmal ein gutes Argument gewesen. Ne?
Also im Prinzip der Weg der kleinen Schritte. Ne? Das eine ist austauschen, dann aber auch nochmal zeigen, was es tatsächlich bringt mit Taten, Zahlen, Daten, Fakten. Ist überzeugend. Und wenn es dann schmeckt, oder das ist natürlich der ausschlaggebende Faktor, das ist dann der Volltreffer.
So, das soll es für heute gewesen sein. Und wir setzen das Gespräch in einer zweiten Folge fort. Dort erfahren wir von den beiden mehr über das Einsparpotenzial von Lebensmittelabfällen in der Gemeinschaftsverpflegung oder weshalb es wichtig ist, sich die gesamte Wertschöpfungskette von Erzeuger zu den Konsumenten anzuschauen. Und am Ende hören wir die ersten drei Schritte, wie könnte es aussehen, wenn ihr euch denn selber auf den Weg machen wollt dazu. Hört gerne wieder rein.